Zollchaos, Krieg im Nahen Osten, Schuldenkrise. Und doch stehen die Aktienmärkte auf Rekordständen. Willkommen bei einem spannenden Jahresrück- und Ausblick. Die Finanzwelt, die hält nämlich immer wieder Überraschungen bereit und genau das macht sie so faszinierend. 2025 war voll von unerwarteten Wendungen, sei es durch politische Eskapaden oder wirtschaftliche Turbulenzen. Aber lasst euch nicht allein von den Schlagzeilen leiten. Es geht darum, die Entwicklung der Märkte zu verstehen und aus den Erfahrungen des vergangenen Jahres zu lernen. Welche Highlights prägten 2025 und was erwartet uns in 2026? Wie beeinflussen Konjunktur, Zinsen und Politik die globalen Märkte? Und was bedeutet das alles für eure Anlagestrategie? Macht euch bereit für spannende Einblicke und Prognosen in unserem heutigen Podcast.
Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
Und für den Blick zurück und nach vorne begrüße ich heute meinen Podcast-Gast der ersten Stunde im Studio, Michael Kuppmann. Er ist Leiter Aktienanalyse im Research-Bereich der DZ-Bank. Da sage ich, hallo Michael, schön, dich heute hier mal wieder bei mir begrüßen zu können.
Hallo Falco, danke für die Einladung. Ja, lange her.
Stimmt. Und mein Name ist Falco Block. Ich bin Anlagestratege für Privatkunden bei der DZ-Bank in Frankfurt. Michael, bevor wir einen Ausblick auf 2026 wagen, lass uns erst nochmal 2025 Revue passieren. Was waren dann so die Highlights, vielleicht auch deine Highlights des abgelaufenen Börsenjahres?
Ja, das sind, glaube ich, eine ganze Menge. Wenn man es chronologisch machen will, dann hatten wir im Januar ja die Amtseinführung von Donald Trump als Präsident in den USA, was uns sicher das ganze Jahr lang weiterhin auch beschäftigt hat, ganz offensichtlich. Wir hatten aber auch, und das wird ja gerne mal vergessen, eine Bundestagswahl im Februar. Wir hatten einen Regierungswechsel mit zwei sehr, sehr großen Investitionspaketen von jeweils 500 Milliarden, was uns ja zumindest auch im ersten Quartal in diesem Jahr eine deutliche Outperformance hier in Deutschland und Europa beschert hat gegenüber den USA, was nicht so oft vorkommt. Viele Mittel sind umgeschichtet worden aus dem Dollar heraus auch. Wir haben Kursverluste im Dollar gesehen. All das war im ersten Quartal. Das zweite Quartal war sicherlich zumindest anfangs von dem sogenannten Liberation Day geprägt, den Donald Trump da ausgerufen hat. Wir erinnern uns an die Zolltafeln, die er da im Rosengarten des Weißen Hauses in die Kamera gehalten hat. Deutlicher Einbruch an den Märkten. Dann aber auch natürlich ein sehr starker, sehr schneller Wiederaufschwung. Trump hat ja zurückgerudert, hat sogar getwittert, it's a good time to buy. Wer es gemacht hat, war dann auch sehr schnell wieder raus aus den Verlusten. Insbesondere die Tech-Werte haben natürlich in der weiteren Folge über den Sommer und jetzt auch bis in den Herbst hinein sich sehr gut erholt und haben sehr stark performt. Andere Highlights, ich sag mal, die Achterbahnfahrt von Tesla abzulesen an der Freundschaft von Elon und Donald. Ich habe es gerade nochmal nachgelesen, also zwischen dem roten Tesla vor dem Weißen Haus und der Behauptung von Elon, dass Trump in den Epstein-Fall verwickelt sei, da lagen nur 3 Monate, ein erhebliches Auf und Ab an der Stelle. Und naja, generell alles das, was irgendwie mit KI zu tun hatte. Larry Ellison war mal für 24 Stunden reichster Mann der Welt mit seinem Deal mit OpenAI. Das hat das Jahr, glaube ich, geprägt und das waren für mich auch so die Highlight-Momente, abgesehen natürlich von einer, ich sag mal, hervorragenden Performance von Gold und einer völlig enttäuschenden von Bitcoin.
Fast ein Jahr Donald Trump, ja, die Zolleskapaden, du hast es genannt, Schlagzeilen, erratische Entscheidungen, die er auch immer so trifft, je nachdem, wer ihr morgens gerade aufsteht, was er denn heute wieder machen und twittern könnte. Ah nee, Twitter ist ja nicht mal xen könnte oder so. Die Welt steht aber weder still, noch ist sie wirklich untergegangen, was manche erwartet hatten. Mehr noch, die Börsen notieren weltweit auf Rekordständen. Alles nicht so schlimm, wie befürchtet?
Vielleicht gibt es so mehrere Dimensionen von schlimm. Wir waren eigentlich von Anfang an der Meinung, dass Trump nicht unbedingt schlimm für die Aktienmärkte sein würde. Vorübergehend war das natürlich, aber er ist ja grundsätzlich ein Mann der Wirtschaft. Und weil natürlich auch der US-Markt der größte Aktienmarkt der Welt ist, America First muss man als Europäer nicht richtig gut finden, aber als US-Präsident kann man das natürlich vertreten, muss man sich nicht vorwerfen lassen. Und über diese Ereigniskette ist er dann wahrscheinlich am Ende des Tages nicht so richtig schlimm und schlecht für die Aktienmärkte. Besorgniserregend ist eher für viele Bereiche außerhalb des Kapitalmarkts, was er da tut, für die Weltordnung. Und das scheint eher so ein Trend zu sein, als jetzt eine Idee von Donald Trump, dass große Länder autokratisch geführt werden und dass auch internationale Bündnisse vielleicht an Einfluss verlieren. Das würde ich eher mit dem Wort schlimm bezeichnen. Das birgt natürlich irgendwann vielleicht auch Risiken für negative Auswirkungen auf die Kapitalmärkte. Aber man muss natürlich auch so ehrlich sein, dass Donald Trump jetzt auch nicht für alles auf der Welt verantwortlich ist, dass wir in Deutschland unsere Wettbewerbsfähigkeit weitgehend verloren haben. Das verantworten wir dann schon selbst. Und dass die künstliche Intelligenz derzeit für einen massiven Aufschwung sorgt in der US-Wirtschaft und an den Börsen, da kann er jetzt ehrlicherweise auch nicht so richtig viel dafür. Das überstrahlt aber natürlich momentan die Auswirkungen seiner Politik. Also um so ein bisschen im Bilde zu bleiben, vielleicht wäre es etwas schlimmer, wenn wir den KI-Boom momentan nicht hätten.
Dann lass uns jetzt mal einen Ausblick auf 2026 wagen. Ja, wir haben zurückgeguckt und jetzt schauen wir nach vorne. Wie bei einem Hausbau brauche ich erstmal ein solides Fundament, auf das ich setzen kann. Bei der Analyse sind das Rahmenparameter, allen voran die Konjunktur. Und daher meine Frage ist erstmal, was erwartet ihr denn aus dem DZ Bank Research dies und jenseits des Atlantiks? Was machen die Weltwirtschaftsprojekte?
Ja, rein von den Jahresraten her erwarten wir durchaus ein stabiles Wachstum. 2,3% nach 2,0% in den Vereinigten Staaten. Tatsächlich war das Jahr 2025 geprägt von einiger Volatilität innerhalb des Jahres, also in den Quartalsraten, weil natürlich auch die US-Wirtschaft von den Zollankündigungen überrascht war. Es gab da erhebliche vorgezogene Bestellungen zu Jahresbeginn vor dem Zoll. Dann waren die Läger voll und mussten jetzt abverkauft werden. Und das erklärt auch in Teilen zum Beispiel, warum die Zölle jetzt noch nicht höher in der Inflation angekommen sind. Das wird im nächsten Jahr vielleicht etwas ausgeglichener sein. Wir haben auch im nächsten Jahr erhebliche staatliche Eingriffe in die US-Wirtschaft. Damit meine ich, dass aus diesem sogenannten One Big Beautiful Bill, das ist ja die große Steuergesetzgebung von Donald Trump, sehr viel Geld verteilt wird im nächsten Jahr. Es finden ja die Zwischenwahlen statt in den Vereinigten Staaten und da will die Politik natürlich gut dastehen. All, in Summe soll das Bruttoinlandsprodukt in Amerika um 2,3% wachsen im nächsten Jahr. In Europa sind die Wachstumsraten geringer. Das war seit geraumer Zeit so, das bleibt auch so. Wir rechnen mit etwa 1% Wachstum. Für die Eurozone ist das ein leichter Rückgang im Vergleich zu 2025. Für Deutschland, wo wir ebenfalls 1% Wachstum erwarten, ist das ein deutlicher Anstieg. Wir haben 3 Jahre lang ja gar kein Wachstum hier gesehen. Und hier ist vor allen Dingen die Begründung, dass die Konjunkturprogramme anfangen zu wirken. Insofern 1% Wachstum für Deutschland in 2026.
Okay, also verstehe, durchaus unterschiedliche Entwicklungsperspektiven, obwohl ich glaube, die waren schon mal weiter auseinander. Ich meine, mich erinnern zu können, dass auch die 3% bei den USA mal im Bilde stand, aber trotzdem, wir sehen es. Okay, ich verstehe. Also es gibt durchaus unterschiedliche Entwicklungsperspektiven dies und jenseits des Atlantiks. Jetzt ist natürlich die Frage, gilt das dann entsprechend auch für die Zinsentwicklung?
Ja, also die werden sich durchaus unterschiedlich entwickeln, aber im Grunde nicht in die Richtung, in die man jetzt meinen würde. Denn die Fed wird trotz eines höheren Wachstums senken und die EZB eben nicht. Und das liegt aus unserer Sicht vor allen Dingen daran, dass die EZB mit den 2%, die sie jetzt erreicht hat, schon auf einem sogenannten neutralen Niveau angekommen ist. Die Inflation liegt ebenfalls bei 2%. Insofern besteht aus Sicht der EZB erstmal kein Handlungsbedarf, jetzt an der Zinsschraube groß zu drehen. Die amerikanische Notenbank, die Fed, liegt mit den 3,75, die sie jetzt nach der letzten Senkung erreicht hat, immer noch im restriktiven Bereich. Und bei einer Inflation bei 3% mit dem Risiko der Zölle im Hintergrund würde das eigentlich passen. Aber auch da muss man sagen, die breite Konjunktur, wenn wir jetzt mal abseits der KI-Industrie schauen, und insbesondere auch der Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten, der läuft jetzt nicht so gut, als dass man da bremsen müsste. Und insofern denken wir, dass die Fed weitere 2 Zinssenkungen vornehmen wird im nächsten Jahr, jeweils 0,25 auf dann 3,25.
Zinsen beeinflussen ja auch in erheblichem Maße die Währung. Dann lass uns heute mal oder jetzt gleich mal zu dem Thema Währung kommen. Da mag der ein oder andere Zuhörer denken, oh, warum sollte mich das interessieren? Aber wir haben es in diesem Jahr gesehen, wir haben eine echt heftige Abwertung des US-Dollars gegenüber dem Euro gesehen. Ich habe gestern nochmal nachgeschaut, also aktuell stehen wir da etwa 14%. Und es hat natürlich vor allem US-lastige Anleger, du hast gesagt KI-Boom, ja, aber auf der anderen Seite hat das die Anleger doch relativ schmerzliche Renditeeinbußen geschert. Also nehmen wir mal an, eine Aktie steigt um 20%, ich habe aber 14% US-Dollar-Abwertung, dann bleiben also summa summarum noch 6% Rendite übrig. Das ist dann im Endeffekt besser gewesen, man wäre vielleicht nur im europäischen Markt engagiert gewesen, in Anführungsstrichen. Da jetzt ansprechend an dieser Stelle nochmal die Frage, Michael, wie geht's denn weiter? Werden wir auch weiterhin eine starke Abwertung des US-Dollars sehen?
Ja, die Richtung, die kann durchaus weitergehen, das Ausmaß sicher nicht. Wir rechnen mit einem Dollar von 1,22 zum Euro per Jahresende 26, aktuell stehen wir bei 1,17, also das wären dann so 4%, um in dem Bild zu bleiben. Muss mich das interessieren? Naja, wie du sagst, das kommt drauf an, was ich investiere. Bei Anleihen können 4% Währungsverlust schnell mal das Vorzeichen ändern. Beim gesamten Erfolg bei Aktien, Gold, Bitcoin kommt es wahrscheinlich angesichts der Volatilität der Kurse dann auf die 4% nicht so sehr an.
Das stimmt, das ist ein gutes Beispiel. Wenn du sagst 3,75, ich sag mal, bei langjährige, 10-jährige US-Staatsanleihen stehen aktuell so bei knapp 4%.
Ja, steht nicht vom Komma, aber...
Ja, also eigentlich nur so im Spiel, ne?
Genau.
Ja, muss man sich auch mal überlegen. Weil es gibt immer wieder Leute, die sagen, ah, hier, US ist doch super. Ich sag, ja, aber die Währung, ach, was interessiert mich das? Ja, jetzt sieht man es mal. Jetzt haben wir erstmal ein solides Grundgerüst aufgebaut. Lass uns dann entsprechend zu den einzelnen Anlageklassen mal kommen. Beginnen wir doch gleich mal mit den Aktien. Welche Erwartungen habt ihr denn da für die USA und für Europa?
Ja, wir glauben, dass auch 2026 ein gutes Aktienjahr wird. Da sollte man auf jeden Fall investiert bleiben, trotz natürlich einer mittlerweile auch nicht mehr geringen oder nennen wir es beim Namen auch hohen Bewertung. Wir haben ein solides wirtschaftliches Wachstum, das hatte ich ausgeführt. Wir haben ein gutes Zinsumfeld. Wir haben viel Innovationskraft mit dem Namen KI. Und das dürfte einfach aus unserer Sicht für steigende Unternehmensgewinne sorgen, die dann auch die Bewertung rechtfertigt und die auch für weitere Kursgewinne gut ist. Wir denken, dass wir dem DAX zum Jahresende 26 durchaus 27.500 Punkte zutrauen können. Beim S&P 500 sollen es 8.000 Punkte werden. Das sind so, je nachdem, wie man es rechnet, auf heutigen Kursen etwa 12% im DAX und 15% im S&P 500.
Okay, so eigentlich, also da man ja, ich sag mal, langfristig mit 6% rechnet, eigentlich ein sehr positives Börsenjahr, was man erwarten könnte.
Genau, hatte ich ja gesagt, positiv. Die 6% sind natürlich Durchschnitt aus guten Jahren und schlechten Jahren. Also gute Jahre sind in der Regel natürlich besser als 6%, schlechte sind schlechter. Insofern würde ich ein Aktienjahr mit 10, 12, 15% als normal gutes Aktienjahr bezeichnen.
Man muss den Durchschnitt rechnen, da hast du recht. Gibt es denn noch einzelne Aktiensektoren, die ihr besonders positiv seht und welche, wo ihr eher negative Vorzeichen ja dran schreiben würdet?
Du kennst mich ja, ich halte nicht so viel von Selektion nach Sektoren, weil ich glaube, dass es in jedem Sektor sehr gute und eben auch nicht so gute Aktien gibt. Und das ist ja auch der Grund, warum wir hier 20 Kollegen beschäftigen, die genau das tun. Einige hattest du ja auch schon in deinem Podcast. Also grundsätzlich bin ich nach wie vor optimistisch für US Tech. Aber auch hier muss man genau hinsehen. Man redet schnell von diesen Magnificent Seven, von den großen 7 Technologieunternehmen. Aber wenn man da reinschaut, nur mal die beiden Extrembeispiele, Meta, Facebook hat dieses Jahr 5% gemacht, Google Alphabet 65%. Also nicht mal die kann man über einen Kamm scheren und das gilt natürlich auch für alle anderen Sektoren. Da lohnt sich einfach genaues Hinsehen.
Das stimmt. Ja, beziehungsweise oder breit gestreut, wie man hier sagen, weil du hast schon gesagt, man weiß ja entsprechend nie, was wirklich kommt. Wer hätte 65% plus im Gold gedacht? Da hatte ich letzte Woche mit einem Kollegen von dir drüber gesprochen. Wer hätte das gedacht? Neben Aktien sollen immer auch Anleihen eine Rolle im Depot spielen. Sie bieten weniger Rendite, dadurch aber langfristig gesehen weniger Schwankungen. Wie sieht es entsprechend da aus? Wie kann sich da ein Anleger positionieren?
Ja, da gilt für uns tendenziell, ich nenne es mal Privatwirtschaft first, oder man könnte auch sagen, dass sich das unternehmerische Risiko hier eher lohnen dürfte. Wir denken, dass Staatsanleiherenditen tendenziell so leicht aufwärts tendieren könnten. Eine 10-jährige Bund vielleicht von aktuell 2,85 Richtung 3. Hauptsächlich, weil eben viele neue Schulden aufgenommen werden müssen und dieses Geld muss ja am Kapitalmarkt auch beschafft werden. Da verdient man dann einen vergleichsweise geringen Coupon und verliert vielleicht noch leicht beim Renditeanstieg, wohingegen Unternehmensanleihen ja in der Rendite schon etwas höher sind, wahrscheinlich so ein 0,5% obendrauf. Natürlich ist das Risiko höher, aber die Spreads dürften stabil bleiben. Insofern in Summe würde das dann den etwas höheren Ertrag bedeuten. Also eher mal eine Unternehmensanleihe als jetzt unbedingt eine Staatsanleihe.
Erklärt auch ganz kurz das Fachwort Spreads für diejenigen, die das bei uns hier noch nicht kennen.
Genau, Spread ist der Renditeunterschied zwischen der Staatsanleihe und der Unternehmensanleihe. Also das, was ich eben so gesagt habe, mit wahrscheinlich 0,5% mehr wäre dann ein Spread von 50 Basispunkten. Und wenn der stabil bleibt, dann heißt das, dass diese 0,5 sowohl am Anfang des Jahres wie auch am Ende des Jahres gelten, oder das ist jedenfalls die Prognose, und dass daraus kein zusätzliches Kursrisiko, aber auch kein Ertrag zu erwarten ist.
Rohstoffe und Edelmetalle spielen meistens nur eine Nebenrolle in vielen Depots, aber auch hier bieten sie ja durchaus Anlagechancen. Meistens ist es so, dass Industriemetalle steigen mit der Konjunktur. Auf der anderen Seite haben wir hier zum Beispiel ja die fulminante Entwicklung von Gold als risikosicherer Hafen. Wie gesagt, mit deinem Kollegen hatte ich letzte Woche da entsprechend einen Podcast gemacht. Deswegen Gold brauchen wir, glaube ich, dann hier nicht mehr so stark beleuchten. Aber wie sieht es denn aus mit Öl, Co. und anderen Industriemetallen, wenn ihr die im Blick habt?
Ja, tatsächlich beschäftigen wir uns ja hauptsächlich mit Gold und Öl. Öl macht, glaube ich, derzeit wenig Sinn im Depot, nicht auf Basis unserer Prognosen jedenfalls. Da sehen wir eher eine Seitwärtsentwicklung. Die Weltkonjunktur ist jetzt nicht so stark, als dass man hier von einem deutlichen Ölpreisanstieg ausgehen müsste. Insbesondere die US-Unternehmen bohren auch fleißig nach Öl und fördern auch fleißig. Also da scheint jetzt keine große Aufwärtsentwicklung in Sicht. Zu Gold hast du letzte Woche mit Thomas gesprochen. Die 4.800 Dollar für die Feinunze sind genannt worden für Ende 26. Also das ist sicherlich aus unserer Sicht intakt. Um die anderen kümmern wir uns ehrlicherweise nicht so richtig. Industriemetalle sind auch sehr davon abhängig, wo sie eingebaut werden. Also alles das, was man vor ein paar Jahren gesehen, alles das, was man in der Photovoltaikindustrie gebrauchen konnte, hat damals sehr stark profitiert. Aktuell ist es wahrscheinlich eher Kupfer, weil man Stromleitungen ausbauen muss in größerem Umfang. Aber das sind natürlich alles Dinge auch, die man so einfach erstmal gar nicht ins Depot bekommt. Und insofern glaube ich, wenn man im Rohstoff-Edelmetallsektor hier investiert sein möchte, und dafür gibt es gute Gründe, dann ist es für mich der Goldpreis, wie gesagt, mit Blick auf 4.800 Dollar.
Zumindest kann man sagen, beim Öl, klar, schwache Entwicklung, also nichts für den Anleger, aber zumindest habe ich da keinen Druck auf die Inflationsfront. Das kann man entsprechend von der Seite ja zumindest auch schon mal festhalten. Nachhaltige Investments, ja, waren bis vor einiger Zeit das Trendthema schlechthin, hat sich auch infolge des Kurswechsels in den USA, da sind die Teile, ich will nicht sagen verboten, aber da gibt es ja entsprechend Aussagen, wenn ihr euch darum kümmert, dann werdet ihr nicht mehr berücksichtigt bei Staatsaufträgen etc. Hat sich das Ganze ja merklich abgekühlt. Was können wir denn da in den nächsten Jahr erwarten? Glaubt ihr, kommt dieser Trend wieder zurück oder ist das immer noch aktuell, aber eben nicht mehr so im Fokus.
Ja, das würde mich jetzt eher überraschen, wenn wir da eine Kehrtwende sehen würden. Wir haben durchaus deutliche Gewinnbeiträge der Rüstungsunternehmen jetzt auch zum Beispiel im DAX und auf diesen, insgesamt auf den Gewinnsteigerungen im DAX basiert ja auch ganz, ganz wesentlich unsere Prognose. Also ich glaube ehrlicherweise nicht, dass es 2026 einen Performance-Vorteil bringt, hier auf Nachhaltigkeit zu setzen. Wird sicherlich mal irgendwann wiederkommen. Es wird ja auch im Hintergrund gearbeitet. Bestimmte Projekte, die vor Jahren angestoßen worden sind, brauchen natürlich auch eine gewisse Zeit. Ich habe neulich jemanden bei Salzgitter gehört zu dieser Wasserstoff-Stahl-Reduktion. Das ist alles sehr spannend. Es dauert natürlich, ob es aufgebaut ist, aber ich glaube nicht, dass es für 2026 jetzt ein Performance-Treiber ist.
Nee, man hört ja auch entsprechend, CO2 wird im Boden verpresst, aber es läuft einfach so nebenbei. Aber genau, es ist, glaube ich, kein Investment-Case, wie wir es mal gehabt hatten. Michael, lass uns auch schon zur Abschlussfrage kommen. Hier ist mal vielleicht mal Fantasie gefragt. Ich weiß, als Analyst bist du zahlengeprägt, aber probieren wir es trotzdem mal. Welche großen Überraschungen könnte es denn im kommenden Börsenjahr geben? Vielleicht der Rücktritt von Donald Trump oder Bitcoin steigt auf $200,000 oder ein schneller Frieden in Nahost oder der Ukraine, was wir uns ja wirklich auch wünschen würden. Was könnte eventuell an Überraschungen im nächsten Jahr erscheinen?
Tja, also ob Trump zurücktritt, das weiß ich natürlich nicht, sehe keine Anzeichen dafür. Ich würde insbesondere auch nicht erwarten, dass dann einfach alles so ist wie 2024. Frieden in der Ukraine ist völlig ohne Frage wünschenswert. Allerdings sehen wir natürlich aktuell auch, wie schwierig das ist. Da würde ich auch sagen, muss man wahrscheinlich eher für den Fall gerüstet sein, dass das nicht gelingt. Ich würde Überraschungen eher in einer technischen Richtung suchen. Vielleicht werden wir selbstfahrende Autos sehen. Wir werden vielleicht agentische KI sehen. Wir werden möglicherweise am Ende des Jahres etwas mehr Richtung humanoide Roboter sehen und erkennen, was die vielleicht alles so machen können, mal später für uns. Vielleicht sehen wir die ersten Rechenzentren im Weltall oder jedenfalls den Weg dahin. Also das wäre etwas, was ich erwarten würde, was uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle positiv überrascht.
Alles klar. Dann fasse ich unsere Erkenntnisse zum heutigen Thema nochmal kurz zusammen. Also wir hatten ein sehr ereignisreiches Jahr 2025. Wir blicken nach vorne. Und blicken positiv nach vorne, weil die Weltwirtschaft ist im Großen und Ganzen robust. Wir haben uns auch, ich sag mal, mit den Eskapaden von Donald Trump einigermaßen abgefunden. Die Zollthematik scheint einigermaßen geklärt zu sein. Und wir erwarten jetzt hier entsprechend auch keine extrem negativen Entwicklungen. Deswegen sind wir auf jeden Fall hier positiv für die Aktienmärkte gestimmt. Man kann Anleihen beimischen. Achtung, aber natürlich aufgrund der potenziell leichten Abwertungsmöglichkeiten noch vom US-Dollar, also du hast gesagt 4% etwa. Das kann natürlich ganz schnell auch mal 4- oder 5-prozentige Staatsanleihe dann zunichte machen. Also da eher auf die Unternehmensanleihen, vielleicht hier eher in Europa setzen. Ja, bei Rohstoffen, man kann sie beimischen. Gold auf jeden Fall gehört dann vielleicht ins Depot, wie wir schon mal gesagt haben, so zwischen 5 und 8% Potenzial. Da sehen wir auch entsprechend noch Kursentwicklung. Ansonsten bei einzelnen Metallen ist das echt schwierig zu sehen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, blicken wir doch gespannt nach vorne und heißt einfach dabei bleiben, breit gestreut, damit man entsprechend alles mitnehmen kann. Dann sage ich vielen Dank, Michael, für den spannenden Rück- und Ausblick.
Ja, gerne geschehen, Falco. Gerne wieder.
Ja, das war's auch schon für dieses Jahr. Das ist meine letzte Podcast-Folge, die ich heute hier präsentieren kann. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse in diesem Jahr. Ich hoffe, ihr konntet richtig viel lernen und mitnehmen und auch neue Ideen generieren für eure finanzielle Zukunft. Dann wünsche ich euch jetzt eine schöne Weihnachtszeit und auch einen guten Start in ein gesundes und natürlich erfolgreiches neues Jahr 2026. Im nächsten Jahr geht es natürlich weiter mit spannenden Themen rund um das Thema Kapitalmärkte und Anlagechancen. Also wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt rund um das Thema Finanz- und Geldanlage, abonniert doch gleich unseren Kanal. Und ebenso freuen wir uns wieder über euer Feedback, über Fragen, Kritik, Lob oder Anregung. Auch für zukünftige Themen schreibt uns einfach an wertpapiere@dzbank.de und beachtet wie immer unsere rechtlichen Hinweise. Die habe ich euch in die Shownotes gepackt. Und an dieser Stelle wünsche euch jetzt eben geruhsame Feiertage im Kreise eurer Familie, einen guten Rutsch ins neue Jahr und tschüss und macht's gut.
Das war Fit for Trading, der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.